Wie reflektiert man am besten den eigenen Konsum, um sich an die 50-30-20-Regel zu halten?
Oh ja.
Ich habe eine Umfrage zum Thema Teilzeit gemacht, weil vor allem Lifestyle-Teilzeit ja jetzt öfter diskutiert wurde.
Bitte, bitte, auf keinen Fall den Riester kündigen. Den Riester beitragsfrei stellen und warten, bis das neue Depot kommt. Und wenn ich mir da manchmal diese jährliche Abrechnung angucke, da werde ich echt böse.
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps. Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Podcast-Folge. Im heutigen Let's Talk About sprechen Svetlana und ich über die Lifestyle-Inflation und wann es aus unserer Sicht nachhaltig Sinn macht, die Arbeitszeit zu reduzieren. Im Deep Dive gibt es Part 2 zum Altersvorsorgedepot mit Börsenjournalistin Jessica Schwarzer. Heute mit Fokus auf das Riestern, was mit bestehenden Riester-Verträgen passiert und wie das Riestern 2.0 aussieht. Zum Schluss beantwortet Svetlana in der Community Corner die Frage, wie man den eigenen Konsum reflektieren kann, um sich an die 50-30-20-Methode zu halten. Also viel Spaß mit der Folge.
Let's talk about.
Hallo und willkommen zu unserer heutigen Geldunterhaltung. Ich habe ein Thema mitgebracht, Svetlana.
Oh, ich bin gespannt.
Aus unserer Community. Ich habe eine Umfrage zum Thema Teilzeit gemacht, weil vor allem Lifestyle-Teilzeit ja jetzt öfter diskutiert wurde. Und habe mal so ein bisschen erfahren wollen, okay, wie ist unsere Community da aufgestellt? Und jetzt vor allem im Vergleich zur Gesellschaft. Also jede zweite Frau ist laut Statistik in Teilzeit. Bei unserer Community waren es 41%. Und als ich dann mit einem Story-Sticker gefragt habe, aus welchen Gründen man dann neben beispielsweise Care-Arbeit für Kinder oder der Pflege von Angehörigen für sich Teilzeit nimmt und wie so Lifestyle wahrgenommen wird, kamen ganz spannende Antworten und Ergebnisse. Und das wollte ich mal mit dir ein bisschen diskutieren. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Und ich habe sofort, also ich dachte, ja super, dass du es mitgebracht hast. Schon wenn ich, das muss ich vorher sagen, als zum Einstieg, wenn ich schon das Wort Lifestyle Teilzeit höre, ne, das macht was mit mir. Und von da, ja, finde ich super. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, sehr gerne.
Also eine Antwort war beispielsweise, ich nutze Teilzeit für Therapie und gesellschaftliches Engagement. Im Umkehrschluss also für Zeit für mich selbst, aber auch Zeit für andere, die halt nicht bezahlt wird und dementsprechend Lifestyle da ja schon nicht das richtige Wort für ist.
Nee, ich weiß auch nicht, ob es das Wort überhaupt wirklich irgendwo treffend gibt, wofür es passen würde, weil es ist ja immer eine persönliche Entscheidung. Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt die Antwort nehmen und wenn jemand sagt, er nutzt es für sich, um auch an dem Tag zur Therapie zu gehen zum Beispiel, dann habe ich ja gerade für mich irgendwo ein Thema. Und das ist doch total in Ordnung, dass ich diesem Thema auch Aufmerksamkeit schenke, ja, und dem Thema Raum gebe, weil es hat ja den Sinn, dass es perspektivisch mir besser gehen soll.
Ja.
Und dass es nicht zwingend immer Therapieplätze gibt für den Tag, ich sage jetzt mal um 18.30 Uhr nach der Arbeit oder vielleicht noch davor. Das wissen wir halt auch, das kann man sich nicht aussuchen. Und dann finde ich das total gut, wenn jemand bewusst sagt, mir geht es im Moment gerade nicht gut. Ich brauche hier irgendwie Support. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich, damit ich wieder besser und weiterhin gut funktioniere und gesund bleibe. Ich finde, dass es eher da viel Stärke zeigt.
Ja,
genau. Es zeigt viel Stärke, viel Weitsicht. Und zu sagen, ich muss mich um mich kümmern, weil was hilft es denn einem, wenn man kränker wird? Wir wollen ja irgendwie gesund bleiben. Und wenn nicht wir selbst drauf achten, wer soll es denn dann tun? Ich glaube, unser Bundeskanzler tut's nicht.
Also. Ja, und das waren einige Antworten und gerade Frauen, die im sozialen Bereich, also zumindest hat es mir jetzt so die Umfrage so ein bisschen gespiegelt, die haben gezeigt, jetzt in der Pflege beispielsweise war eine, die gesagt hat, ich brauche das für mich als Ausgleich, um nicht alles auch mit nach Hause zu nehmen und der Job schon sehr körperlich und mental fordernd ist, dass ja die Teilzeit mir da einfach auch ein Stück Freiheit wiedergibt für mich selbst.
Das kann ich sehr verstehen. Was hinzu ja kommt, oft in der Pflege, du hast auch noch Schichtdienst, ne? Und nicht jeder Biorhythmus von uns ist dafür so gemacht. Ich finde, das sind besondere Herausforderungen. Und das kann ich auch sehr verstehen, dass man dort sagt, ja, um meinen Job wirklich gut zu machen und dabei gesund zu bleiben, kann ich das nicht in 40, also ne, mit einer 40-Stunden-Woche machen. Das kenne ich aus dem Bekanntenkreis von zwei Freundinnen auch. Die sagen, ihr Job hat sich so sehr verändert von jetzt wie vor 15 Jahren oder 20 Jahren, wo sie eingestiegen sind, dass sie auch dort ganz bewusst gesagt haben, ich gehe auf Teilzeit, weil ich einfach diese längere Erholungsphase brauche. Ansonsten komme ich abends direkt danach nicht runter und ich brauche einfach die Zeit, ja, für mich und auch um das zu verarbeiten. Und das wurde dort ja auch gesagt. Wir sind ja nun keine Maschinen, kein Roboter und sagen ja, das macht nichts mit uns. Es gibt ja immer Themen, die irgendwas bei uns bewirken. Und ja, ich finde das so berechtigt. Ich bin ja auch mal so eine Freundin. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich denke immer, jeder ist doch für sich selbst verantwortlich und betrifft eine eigene bewusste Entscheidung. Und wenn das so ist und wenn ich die Zeit dafür brauche, gerade für, ich sage jetzt mal, mentale wie auch physische Themen, auch das gibt's ja. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin mit einer chronischen Erkrankung, die sagt genauso, die arbeitet 4 Tage, ich brauche diesen einen Tag für meine ganzen Arzttermine. Die hat an dem Tag auch 6 Termine. Ich denke immer, da ist nichts mit, wir können uns mittags auf den Lunch treffen. Nix, sagt sie, ich bin durchgetaktet. 15.30 Uhr bin ich zu Hause, ja, und das braucht sie ja auch, damit ihre chronische Erkrankung dass es keine schlechteren Auswirkungen hat. Und dafür verzichtet sie auf Geld, das muss man einfach auch so sagen. Und das sucht man sich ja im Zweifel nicht aus, wir wissen ja auch nicht. Nun, manchmal fühlt man sich auch nur 2 Jahre gerade nicht so gut, da geht's einem nicht so gut, man ist vielleicht auch irgendwie familiär sehr belastet oder so. Und ich finde das total gut, dass wir dafür ein Gesetz haben, dass wir selbst entscheiden dürfen, ob ich das in Vollzeit tue oder in Teilzeit. Und wie gesagt, wichtig ist immer nur, finde ich, dass man die Ausfälle, nenne ich es jetzt mal so, die finanziellen Ausfälle für sich gleich mitdenkt.
Ja, absolut, genau. Also dazu gehört natürlich die bewusste Entscheidung, nicht nur für das Hier und Heute mit weniger Geld auszukommen, sondern was es dann auch für langfristige Auswirkungen hat. Und eine Followerin hat auch geschrieben, dass sie 5 Stunden reduziert hat, um nebenberuflich in Präsenz studieren zu können. Also es ist ja dann auch eine Form von Investment wieder für die Zukunft. Und jetzt in ihrem aktuellen Job muss sie dann die Arbeitszeit reduzieren, um dann aber ja vielleicht zukünftig davon profitieren zu können.
Total. Wenn ich auf mich schaue, ich habe 2 Zeiten in meinem Leben Teilzeit gearbeitet. Einmal auch zu Studienzeiten, weil ich es mir selbst finanziert habe. Mhm. Und dann auch die Kindererziehungszeiten zu beginnen, weil auch wir da nicht die strukturellen Voraussetzungen hatten, dass beide zu 100% arbeiten konnten. Ja, und das ist ja auch noch immer nicht gegeben. Ja, auch wenn da jetzt schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Auch das ist ja mit das größte Thema, weswegen auch viele in Teilzeit arbeiten, in dem Fall für die Kinderbetreuung oder nachher manchmal auch für die Pflege der Angehörigen. Das ist oft nicht so ein langer Zeitraum, aber gerade die Kinder, das sind ja oft viele Jahre. Und ich finde auch, da haben wir absolut strukturelle Themen, die die Familie irgendwie durch Teilzeittätigkeiten auffangen muss. Und darum verteufel ich das immer gar nicht. Ich sage halt nur, die Familie muss mitdenken, was es halt an Auswirkungen hat und welche Ausgleichszahlungen dadurch entstehen. Ich finde, das muss man sich vorher einmal hochrechnen, zu sagen, wenn ich 10 Jahre in Teilzeit bin, bedeutet das, ich verdiene so viel weniger Einkommen, bedeutet, ich zahle so viel weniger in die Rentenkasse, in die betriebliche Altersvorsorge, in meine private Altersvorsorge ein. So. Und ich finde, das sollte und muss in der Familie mitgedacht werden, egal wer von beiden dann in Vollzeit arbeitet.
Ja, absolut. Werbung.
Du willst deine Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen? Unser neues Workbook, Werde zur Heldin deines Geldes, begleitet dich Schritt für Schritt durch deinen persönlichen Finanzdschungel. Kein trockener Fachjargon, sondern Reflexionsfragen, praktische Übungen und Tools, mit denen du Klarheit über deine finanzielle Situation bekommst, deine Ziele definierst und deine eigene Anlagestrategie entwickelst. Für alle, die sich mehr Überblick wünschen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Egal, ob du gerade erst anfängst oder bereits Erfahrung mitbringst, dieses Buch gibt dir die Struktur und das Selbstvertrauen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Also, werde zur Heldin deines Geldes, ist jetzt erhältlich bei allen Buchhandlungen.
Werbung Ende. Noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt auch nicht die klassische Arbeitszeitreduzierung, würde ich sie nennen, aber ich habe eine Freundin, die ihren Bürojob quasi auch ein bisschen eingekürzt hat, weil sie gemerkt hat, ich brauche Abwechslung in meiner Tätigkeit und ich möchte nebenbei noch im Restaurant arbeiten, damit ich was mit meinen Händen machen kann und mich dabei bewege und in Kontakt mit Menschen bin und nicht nur vor meinem Laptop sitze. Also sie hat dann ihre 40 Stunden auch reduziert, damit sie einen Tag in der Woche halt was anderes machen kann und ihr das im Zweifel wahrscheinlich auch nicht den finanziellen Verlust komplett ausgeglichen hat, aber für sie einfach eine inhaltliche Abwechslung war, was sie ihr dann mehr gebracht hat, als da die Vollzeit zu arbeiten.
Ja, es bringt sie in eine Balance, ne, wie auch immer sie, ne, die sie für sich so braucht. Und auch als, ich finde es ja immer eher faszinierend und sehr stärkend, wenn Menschen das für sich so benennen können, dass sie sagen, ich brauche noch was anderes. Also genau das, Das finde ich super, weil die meisten wissen es ja leider gar nicht, dass sie sagen, mir würde noch das und das gut tun, wenn ich vielleicht das andere irgendwie verringere. Von da ist es doch top, wenn ich das für mich selbst so erkannt habe und das so ausüben kann. Das finde ich super. Obwohl, also es war ja bisher so ein Plädoyer pro Teilzeit, ne? Ich habe auch ein Thema, das würde ich gern in dem Zusammenhang als Gedanke mit dir diskutieren. Es gibt einen Punkt, wo ich sage, da habe ich vielleicht eine andere Meinung, und zwar ist das Thema Teilzeit, so Dauerteilzeit zu nach dem Thema Kindererziehung. Also wir sind uns, glaube ich, beide so ein bisschen einig, wenn die Kinder klein sind und wenn wir keine gute Betreuung haben, dass einer der Partner zu Hause bleibt und das dann irgendwie in dem Fall kompensiert, wenn das finanziell möglich ist. Was mich aber stört, ist bei den Personen, und das sind leider oft Frauen und auch hier viele aus dem Bekanntenkreis, die bleiben dauerhaft in Teilzeit, auch wenn die Kinder älter werden. Also es ist ja was anderes, ob ich ein 3-jähriges Kind zu Hause habe und das betreuen muss, als wenn ich ein 15-jähriges Kind zu Hause habe. Und da habe ich einen ganz anderen oder wesentlich geringeren, eher gar keinen Betreuungsaufwand mehr. Und auch so ein 15-jähriges Kind muss nicht überall hingefahren werden, ja, so zum Sport, zu Freunden, was auch immer. Und dann gibt es aber eben diese Situation, und das sehe ich hier bei manchen so, bei mir, die sich so ein bisschen eingerichtet haben. Die arbeiten ihre 20 Stunden. Ja, dann gibt es noch den Hund, dann geht man mittags mit dem Hund und dann gibt es den Haushalt, dann werden die Kinder versorgt, so. Und wo ich dann denke, ja, und dann passiert die Trennung. Ja. Und dann wurde es vorher nicht mitgedacht, ja. Und wo ich so denke, man kann ja peu à peu aufstocken. Es gibt ja die Möglichkeit, das auch jährlich für sich, ne, dann geht man hoch und mit dem Alter des Kindes oder wie auch immer oder mit bestimmten Schritten geht man immer ein Stück höher, damit man das gar nicht so aus dem Blick verliert und damit man sich vielleicht auch gar nicht zu sehr dran gewöhnt.
Ja, ich habe da leider ja noch keine Erfahrungswerte. Also ich kann das jetzt noch nicht so aus eigener Perspektive diskutieren. Für mich, dadurch, dass ich mit den Themen ja hier tagtäglich zu tun habe und dafür, glaube ich, schon viel Bewusstsein habe, wird das helfen, wenn es irgendwann dazu kommt, dass ich vielleicht auch solche Entscheidungen treffen muss. Aber auch im Freundeskreis ist jetzt das Babythema Teilzeit und Co. noch nicht so präsent. Eher, dass ich es bei meinen Vorgenerationen quasi beobachte und da dann mir auch ganz klar vorgelebt wurde, dass ein Elternteil, und es ist, ich glaube, zu 100% immer die Frau gewesen bei dem, was mir jetzt so vorgelebt wurde, zu Hause bleibt und für die Kinder da ist und das den ganzen Tag.
Ja.
Und, ja.
Es ist auch meine Erfahrungswerte. Also die haben dann 3 Kuchen gebacken. Das ist toll für den Kuchenbazar in der Schule, wo ich dann gedacht habe, ja, ich freue mich, wenn ich euch einen mitbringen kann. Ich arbeite halt einfach, was ich jetzt aber auch irgendwie überhaupt nicht schlimm fand. Und den Kindern war es wurscht. Ja, das muss man auch immer so sagen. Und darum, ich will es auch nicht verteufeln. Irgendwie ist das ja auch im Ehrenamt, wenn in der Schule, wenn dort für die Klasse und so weiter, für die Gemeinschaft was gemacht wird. Trotzdem sind es die Momente, die ich dann auch erlebe, wenn es dann zur Trennung kommt oder sie trennen sich nicht, weil die Abhängigkeit zu groß ist, weil ihre finanziellen Einbußen zu groß werden, wo ich denke, es ist ja mal eine Frage, wie möchte ich für mich leben und wie möchte ich mich aufstellen und möchte ich mich vielleicht so aufstellen, dass alle Möglichkeiten, die eintreten werden, sich die meistere. Das ist doch super. Als wenn
ohne
ich sage,
Abhängigkeiten.
Ja, genau. Und ich freue mich über jede Beziehung, die funktioniert und die jahrelang funktioniert. Ne? Das wünsche ich allen. Nichtsdestotrotz sehen die Erfahrungswerte und Zahlen irgendwie ein bisschen anders aus. Und ja, und dann hat man sich für die Familie aufgeopfert im Zweifel und das nicht mitgedacht, dass man eben ja die gleiche Altersvorsorge wie der Mann für sich aufgestellt hat, vielleicht auch die gleiche Rücklage gebildet, die Rentenbeiträge mit eingerechnet und. Ich finde, das gehört irgendwie bei jeder Entscheidung dazu, dass man einmal sagt, wie möchte ich leben und soll auch mein zukünftiges Leben sein. Auch ich finde, diesen Gedanken muss man haben und sollte man auch in alle Richtungen mitdenken.
Und welche Maßnahmen kann man schon im Vorhinein dazu treffen, um auch den Worst Case dann mit abzusichern?
Total, total. Und ich habe es auch erlebt und das fand ich hart unangenehm, muss ich so sagen. Es war mal beim Essen und da war ein Pärchen, was sonst eigentlich irgendwie ganz nett ist, aber wahrscheinlich hatten sie einen schlechten Tag. Und dann machte er auch so eine Bemerkung am Tisch und sagte, na, das Geld bringe ich ja nach Hause. Ey, ich sag dir, das war mir so hart unangenehm und mir schnürte es den Hals und ich dachte, oh mein Gott, in diese Situation möchte ich in meinem Leben nie kommen. Und ihr war das natürlich auch sehr unangenehm und er hatte für sie recht, weil es ja einfach monetär von dem Betrag X richtig ist. Mhm. In ihrem Kopf hast du aber gesehen, ja toll, danke, weißt du, was ich aber sonst alles leiste? Ja, so, wo ich dachte, ey, scheiße, zum Denken kommt nur, wenn es nicht gleichmäßig aufgeteilt ist, weißt du, auch wenn vorher nicht, das ist ja oft eine Sache des Sprechens, auch wie rede ich darüber, ne? Wie sehe ich das auch, wie sehe ich die Arbeit der Frau, ne, oder meines Partners.
Und solange aber auch gesellschaftlich etabliert ist, dass jetzt Erwerbsarbeit noch mehr wert ist als Care-Arbeit. Dann müsste man ja gar nicht diesen Unterschied machen mit, ich bringe das Geld nach Hause. Natürlich, das braucht man, um sein Leben zu finanzieren. Aber wer alles andere dann zu Hause schmeißt, wird ja dann monetär nicht dagegen gelegt.
Ja, und ja. Da finde ich immer große Einladung an alle, das von Anfang an anders für sich zu formulieren und vielleicht auch immer drüber nachzudenken, kann ich nicht vielleicht auch immer ein Stück mehr gehen? Weil manchmal ist es ja auch ganz gut, ne, wenn man für sich sagt, jetzt passt es so, aber 3 Stunden mehr könnte ich arbeiten.
Ja, genau. Und dann haben wir jetzt viele Aspekte und Teilzeit aus gesundheitlichen, mentalen Gründen, Weiterbildung, Selbstständigkeit haben wir, glaube ich, auch nur so angerissen. Aber das gibt's ja auch, dass man einen anderen Fokus für sich im Leben eingehen möchte. Und ja, Care-Arbeit in den vielfältigsten Varianten. Am Ende muss man auf sich achten. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Genau. Und alles immer in der Familie offen mitdenken. Gleich von Anfang an. Und so, dass man dort nicht in so eine Falle tappt, von der wir gerade gesprochen haben. Und ansonsten, ja, ne? Jeder darf es mal machen oder soll es auch mal ausprobieren. Oder auch nicht, wie auch jeder möchte.
Deep Dive. Herzlich willkommen again, liebe Jessica, vor unserem Mikrofon im Schwungmasse-Podcast zum Thema Altersvorsorgedepot. Wir haben schon eine ausführliche Runde gedreht und jetzt wollen wir nochmal auf das Riestern 2.0 schauen. Und dafür müssen wir vielleicht erst nochmal einen Schritt zurück machen und uns angucken, wie funktionierte das Riestern denn bisher und warum war das vor allem so populär?
Also Riester war im Prinzip der Eintritt in die staatlich geförderte private Altersvorsorge, wo dann auch mal Aktien möglich waren. Das ist Anfang des Jahrtausends, 2001 oder 2002 ging das da los. Es war Teil einer großen Altersvorsorgereform. Und was viele damals vergessen haben, das war jetzt nicht so on top und jetzt super der Renditebooster für meine Altersvorsorge, sondern damit sollte eine Lücke geschlossen werden, die diese Reform überhaupt erst gerissen hat. So, und dann wurden nämlich die Renten ein wenig nach unten angepasst. So, und das sollte man eben mit Riester ausgleichen. Und da gab es ganz verschiedene Produkte. Es gab sie im Versicherungsmantel. Es gab so ganz langweilige Sparverträge für die ganz Vorsichtigen. Es gab eben auch Fonddepots. Irgendwann kam ein Bauriester dazu. Da konnte man dann mit seinem Riester einen Teil der Baufinanzierung abdecken. Und das gibt's ja auch immer noch. Es gibt eine Sparzulage, eine jährliche. Die Grundzulage liegt bei 175 Euro. Und Steuervorteile gab es auch, wenn du 4% deines Bruttoeinkommens, also vor Steuern, eingezahlt hast, maximal 2.100 Euro. Und ja, das konnten halt alle machen, die pflichtversichert sind, also Arbeitnehmer, Azubis, Beamte und wer halt in die Rentenkasse einzahlen muss. Und so konnte man diese Rente wieder aufstocken, dieses Loch fördern. Und das konnte man eben machen bei Banken, bei Fondsgesellschaften vor allem, aber eben auch bei Versicherern.
Was war die größte Kritik am Riestern?
Ja, das war im Prinzip wieder so, dass wir sind ja so nicht besonders kapitalmarktaffin, wir sind konservativ, wir sind Sparer, dann sind die Deutschen auch völlig überversichert. Also wenn irgendeine Versicherung draufsteht, rennen wir sofort los, super. Und so ist das dann leider auch geworden. Es sind extrem viele Garantien in diesen Produkten. Und Garantien, also dass eben deine eingezahlten Beiträge garantiert sind, dass die nicht verloren gehen können, das kostet halt Geld. Das kostet vor allen Dingen aber auch Rendite, weil diese Sachen müssen ja super, super sicher angelegt werden, damit kein Kapitalverlust passieren kann. Dazu war das eben insgesamt ein sehr teures Produkt. Ich ärgere mich heute noch manchmal, wenn ich sehe, mein Riester ist stillgelegt, weil ich selbstständig bin seit 2018 und eben keine Zulage mehr bekommen würde und keinen Steuervorteil. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir eh alles zu teuer. Und wenn ich mir da manchmal diese jährliche Abrechnung angucke, da werde ich echt böse. Deswegen freue ich mich auf das neue Altersvorsorgedepot. Mein Riester wird da gleich reinwandern. Aber das war eben diese große Kritik. Trotzdem gab es zeitweise, ich glaube, fast 20.000 Verträge, aber die Kritik war halt immer sehr laut, zu teuer, zu unflexibel, intransparent etc. pp. Und die sind sehr viele Riester-Verträge wie meiner auch stillgelegt, also fließen keine Beiträge mehr. Das sind, glaube ich, über 3 Millionen und auch insgesamt sind wir mittlerweile irgendwie um die 15, vielleicht sogar drunter Millionen Verträge nur noch. Und das ist nicht nur, weil viele fällig geworden sind, sondern eben auch, weil viele die Reißleine gezogen haben. Was aber ein Problem ist, deswegen bitte, bitte, jeder jetzt zuhört und das neue Altersvorsorgedepot genauso toll findet wie ich, bitte, bitte, auf keinen Fall den Riester kündigen, den Riester beitragsfrei stellen und warten, bis das neue Depot kommt und sich dann nochmal genau informieren, weil man kann eben den alten Riester in das neue Depot übertragen, das sind auch die fiesen kostenlos, weil es beim Altersvorsorgedepot ja auf 1% pro Jahr gedeckelt ist, also bitte nicht übereilen, weil wer den Riester kündigt, zahlt die ganzen Zulagen, auch die für Kinder und die eigene und den Steuervorteil zurück. Und das ist bitter.
Also kann ich aber meinen bestehenden Vertrag umwandeln, um mehr Rendite zu bekommen?
Ja, genau, das kannst du. Also es ist vorgesehen, dass man den bestehenden Riester, den alten Riester, eigentlich übertragen kann in das neue Altersvorsorgedepot. Und dann verlierst du weder die Zulagen noch den Steuervorteil. Also es geht von dem einen staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukt ins andere, ohne dass du Nachteil hast. Du hast nur Vorteile im Grunde. Keine Garantien mehr, weniger Kosten, volle Rendite der Kapitalmärkte.
Okay, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Das heißt, ich werde mich...
Wie es genau laufen wird, weil da bin ich echt, ich habe da ganz viel recherchiert jetzt und ich habe bei einer Fondsgesellschaft meinen Riester. Da möchte ich vielleicht nicht unbedingt auch mein Altersvorsorgedepot machen. Wir kennen da noch keine Details, wer was anbietet, das dauert noch. Aber kann ich von Gesellschaft A zu Neobroker B mit meinem Riester ins Altersvorsorgedepot? Das müsste man, aber das wird sich klären in den nächsten Monaten. Die Details werden kommen. Und selbst wenn das nicht geht, dann macht man eben bei der Fondsgesellschaft erstmal das Altersvorsorgedepot. Von da kann man nämlich auch nochmal wechseln. Aber es wird sicherlich was kosten, denn dieser Wechsel darf bis zu 150 Euro kosten, muss man sich überlegen, will man das? Für mich ist ganz gleich, will das. Aber das muss man sich überlegen, wie hoch ist die Summe im Riester, will man es oder will man es nicht.
Und die, wie sage ich das am besten, den bestehenden Riester-Vertrag kann ich auch bei meinem, jetzt angenommen in deinem Fall, bei der Fondsgesellschaft ins Altersvorsorgedepot umwandeln. Also wir gehen davon aus.
Beim selben Anbieter sollte auf jeden Fall gehen. Ich gehe aber davon aus, dass diese Fondsgesellschaft auch ein Altersvorsorgedepot anbieten wird. Mhm. Das wird auf jeden Fall gehen. Ob man direkt zu einem anderen Anbieter damit gehen kann, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, würde ich mir wünschen.
Also behalten wir den bestehenden Anbieter im Blick, aber auch den, den wir vielleicht schon ins Auge gefasst haben für das neue AV-Depot. Und mich interessiert ja auch so ein bisschen, weil wir bekommen die Frage immer noch ganz häufig gestellt in Vorträgen oder auf Afterwork-Events. Also das Riestern ist schon noch sehr präsent, würde ich sagen, in den deutschen Köpfen. Glaubst du, dass das Wort Riestern dann also zukünftig unseren Sprachgebrauch verlässt?
Gute Frage. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es so eingebrannt ist. Und man spricht ja mittlerweile sogar beim Altersvorsorgedepot schon von Riester 2.0. Dabei stimmt das ja eigentlich gar nicht, weil es schon sehr anders funktioniert. Aber es gibt ja auch weiterhin, und das ist eher Riester 2.0, Vorsorgeprodukte, die sehr nah an der ehemaligen Riester-Rente sind, aber eben günstiger sein sollen, transparenter sein sollen und eben immer noch Garantien haben für diejenigen, die wirklich sagen, oh, da habe ich aber Angst vor der Nummer mit dem Altersvorsorgedepot, viel zu viele Aktien. Das wird es ja auch noch weitergeben. Also mal schauen. Ich glaube, dass es, wenn überhaupt, erst in Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten aus unserem Sprachgebrauch verschwinden wird. Weil ich glaube, Riester-Rente, ja auch Rürup-Rente, das ist ja so mit diesen Köpfen auch verbunden. Das ist ja wirklich, ich meine, als Politiker oder Ökonomen, das ist schon witzig, ja. Mhm.
Wer profitiert denn vielleicht noch von diesen neuen Regelungen, jetzt neben uns als Privatanlegerinnen, die die Zulagen erhalten?
Naja, auf jeden Fall all die Versicherungen, Banken, Neobroker, die diese neuen Depots anbieten werden, die werden sicherlich eine sehr hohe Zahl neuer Kunden und Kundinnen auch gewinnen, weil ganz sicher viele Menschen das erste Mal mit der Börse so wirklich in Berührung kommen und über diese staatlich geförderte Sache vielleicht dann sagen, okay, ich probiere das doch mal mit der Börse, wenn der Staat das bezuschusst, kann es ja doch nicht so gefährlich sein und vielleicht ist es doch kein Casino. Was wir ja sowieso immer sagen. Also da wird schon ein ziemlicher Wettbewerb, auch, glaube ich, zu unseren Gunsten mit Blick auf die Kosten entstehen. Und ja, und bei denen geht es natürlich ja auch darum, dass du dann vielleicht als Neuling erstmal mit deinem Altersvorsorgedepot anfängst, dann vielleicht aber auch normales Depot noch machst und einen ETF-Sparplan und überhaupt vielleicht mit deinem ganzen Konto dahin wanderst. Also das wird schon auch so ein bisschen so eine, ich hätte es beinahe gesagt, Einstiegsdroge, ein Einstiegsprodukt für viele gerade auch Neobroker, Online-Banken, wird das auf jeden Fall sein, bin mir ganz sicher.
Wie glaubst du, könnte das dann wirklich auch so der erste und vielleicht ja auch der größte Hebel für unsere Aktienkultur in Deutschland sein?
Davon bin ich total überzeugt, dass das so sein wird, weil unsere Aktionärsquote sehr stark steigen wird. Nicht so stark, wie ich es mir wahrscheinlich wünschen würde, dass 60%, 70%, 80% der Deutschen oder zumindest der jungen Deutschen Aktien haben. Aber ich glaube, das wird schon ordentlich einen Push geben. Und mit dieser Erfahrung, wie das läuft und auch vielleicht mal den ersten Crash erleben und zu sehen, wie das Depot dann schwankt und aber hoffentlich eben auch die langfristigen tollen Renditen zu sehen. Ich glaube, das macht schon was mit uns und das macht hoffentlich auch bei den Älteren was im Kopf, bei den Jüngeren sowieso. Und das gibt man ja dann auch weiter an die eigenen Kinder, an Enkel, an keine Ahnung, was hat man noch so alles, Nichten, Neffen, Patenkinder. Also ich glaube, man wird mehr in Deutschland über Aktien auch reden, weil bestimmt im nächsten Jahr Leute sagen, hast du das schon gemacht, hast du dir schon angeguckt und so. Ich glaube, das ist ein kleiner Booster, vielleicht sogar ein großer für unsere Aktienkultur und ich würde mir das sehr wünschen.
Ja, und nach ein paar Jahren wird dann wahrscheinlich auch, werden die ersten Effekte sichtbar und wenn dann vielleicht die ersten 10 Jahre rum sind und der Zinseszinseffekt dann auch so langsam ins Wirken kommt, dass man dann auch auf jeden Fall wahrscheinlich das auch noch in den privaten Depots merken könnte.
Ja, und ich habe dir ja bei unserer letzten Podcast-Folge mal ausgerechnet, was es dir bringen würde, wenn du mit 30 bist du jetzt anfängst im nächsten Jahr und das bis zum 67. machst. Und damit sind wir ja von 150 Euro im Monat ausgegangen, einer erzielten Nettorendite von 7,5%. Das war bei dem Tool, was ich benutzt habe, die mittlere. Und da waren wir ja bei einem Nachsteuern bei 2600 Euro mehr Rente im Jahr. Das ist ja einfach mal gigantisch. Also diese Rentenlücken, vor denen wir immer alle so Angst haben und die wir häufig so Pi mal Daumen mit 1000 bis 1500 Euro pro Monat beziffern, die sind damit geschlossen. Natürlich kommt dann noch Inflation dazu etc. pp. Aber das sind wir der Sache so nah, dieses Problem auch in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Wobei, du hattest jetzt gerade gesagt, das eine war die Zahl pro Jahr und das andere unsere Rentenlücke pro Monat.
Nee, das war schon 2600 Euro netto Rente dann aus dem Altersvorsorgedepot. Und die 1000 Euro sind immer das, womit man so ein bisschen Pi mal Daumen rechnet als Rentenlücke im Alter.
Okay, ja, sehe ich am besten die eigene individuelle Rentenlücke an der Stelle nochmal ausrechnen. Genau, ja. Kann man ja sehr gut in unserer Finanzheldin-App machen. Also auch das ist nochmal verlinkt. Und genau, die Altersvorsorgedepoten, was es da alles bewirken kann, dann auch gerne nochmal separat berechnen und damit einfließen lassen. Und jetzt haben wir das als ja eine Reform für die Altersvorsorge in Deutschland. Inwiefern hat das dann vielleicht auch einen Zusammenhang auf die gesetzliche Rente?
Na, es geht ja auf jeden Fall erstmal darum, eben, dass mehr Menschen vorsorgen und das mit renditestarken Anlageklassen tun. Und das ist ja die Aktie. Und es soll natürlich auch ein bisschen Druck nehmen von der gesetzlichen Rente, weil ganz ehrlich, wir wissen alle, das funktioniert nicht. Das System gerät ja immer mehr in Schieflage. Da wird ja bezuschusst bis zum geht nicht mehr. Wir haben immer weniger Menschen, die einzahlen und immer mehr, die eben Geld bekommen. Und dieser Generationenvertrag ist halt einfach komplett gekippt. Das funktioniert so nicht. Das nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck da von der Diskussion, aber ganz ehrlich, da muss natürlich auch was passieren. Das kann jetzt nicht das Altersvorsorgedepot alles retten. Da muss sicherlich auch was passieren, aber wir haben es in den letzten Jahren ja gesehen, die Politik tut sich damit sehr, sehr schwer. Es gibt ständig neue Töpfe, die da gefüllt werden sollen und wer jetzt noch was bekommt. Und das ist halt nicht ganz so einfach. Also da könnten wir jetzt Stunden drüber diskutieren, was da passieren müsste oder nicht. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, für jeden eine sehr gute Empfehlung, sich mit diesem Altersvorsorgedepot auseinanderzusetzen und das zu machen. Die gesetzliche Rente reicht schon heute nicht und sie wird es in 10, 20 oder 30 Jahren auf gar keinen Fall mehr tun. Also da müssen ja Wunder geschehen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Danke für den Deep Dive an der Stelle und die umfassenden Informationen zu unserem aktuellen Kenntnisstand. Und soweit es da weitere Details gibt, werden wir sicherlich nochmal sprechen. Ich danke dir, Jessica.
Danke dir.
Community Corner.
Wie reflektiert man am besten den eigenen Konsum, um sich an die 50-30-20-Regel zu halten?
Oh ja, erst einmal schön, dass man dieses Ziel hat und merkt, man hält sich nicht dran, aber man möchte sich dran halten. Also als erstes ist es in meinen Augen total wichtig, einmal wirklich den Einnahmen-Ausgabe-Check zu machen. Und hier heißt es ja einmal zu gucken, was kommt rein. Ich finde, das ist ja relativ schnell feststellbar. Was kommt an Gehalt rein? Hat man vielleicht noch Kindergeld oder kriegt man von irgendwas noch irgendwo eine Miete oder so? Und dann natürlich einmal auch auf die Ausgabenseite zu schauen. Auch hier, finde ich, sind die Fixkosten einfach darstellbar. Miete, Streamingdienste kriegen wir alles schnell ermittelt. Die wirklichen Potenziale schlummern ja dann in unserem variablen Anteil in dem Fall. Und damit man hier für sich die passgenauen Budgets ausstellt, damit es auch gut reinpasst in die 50-30-20-Regel, kommt man in meinen Augen nicht drum herum, ein Haushaltsbuch zu führen. Und da ist auch 4 Wochen in meinen Augen zu kurz, sondern hier muss es mindestens 12 Wochen sein, weil hier kann man wirklich konkret feststellen, wo bleibt mein Geld, ne? Wohin fließt es, wo geht's weg? Bleibt's im Restaurant, bleibt's im Supermarkt, ja, bleibt's beim Tanken aktuell? Ich finde, auch das muss einmal für sich klar sein, da braucht man so ein bisschen Transparenz. Und dann kann man dort seine Sparpotenziale verbessern und dann natürlich auch schauen, wenn ich vielleicht aktuell nicht 20% spare, sondern nur 10%, ne? Was geht dort noch? Und parallel dazu würde ich in den 3 Monaten immer auch noch so einen Konsumcheck machen, weil wir notieren ja eh alle Ausgaben im Haushaltsbuch für die 3 Monate. Von da macht es auch total Sinn, einmal zu notieren, was man sich gekauft hat, welchen persönlichen Mehrwert man dadurch hat und auch welchen persönlichen Nutzen und auch welchen langfristigen Nutzen. Wenn ich mir diese Fragen beantworte und das vielleicht einmal mit dokumentiere, finde ich, ist das eine sehr einfache Übung, die einfach zeigt, was bringt mir wirklich was und was verpufft, ne? Was wird einfach so konsumiert? Und dann kann man ja ganz idealerweise sich dann dieser 50-30-20-Regel nähern, wo es meistens passiert, ist wirklich aus dem Potenzial der variablen Ausgaben. Außer ich wohne ganz, ganz teuer, auch dann kann ich da natürlich schauen, ob ich dort was reduzieren kann oder vielleicht auf ein paar Fixkosten. Aber wenn ich das alles gemacht habe, ist, glaube ich, die größte Arbeit und auch wirklich aber die klarste Arbeit das Thema Haushaltsbuch und Konsumcheck.